Vom 11. Januar bis am 31. März 2024 sind die beiden grossen Ausstellungen Techno Worlds und The Pulse of Techno zusammen mit einem umfassenden Begleitprogramm in der Fotiba stets Besuch. Sie spüren den unterschiedlichsten Format und den Facettenreichtum der Technokultur nach. Im Rahmen dieses Begleitprogramms findet auch die fünfteilige Oral History-Reihe Zurich Calling statt. Das sind Gesprächsrunden mit wichtigen Protagonistinnen aus der lokalen Technogeschichte in Zürich, die versuchen, das Gefühl für den Zeitgeist von einer Epoche zu vermitteln. Angefangen bei den frühen 80er Jahren bis in die Gegenwart. Auf Radio Lora 97,5 übertragen wir die fünf Teile für euch. Ihr hört einen davon im Anschluss.
Guten Abend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, behauptet ein altes Sprichwort. Zweifellos ist da was dran, vor allem wenn wir angestammte und traditionelle Berufe betrachten. Was aber, wenn der Spott aufs Nachtleben gerichtet wird? Wie und wo finden diese Clubheads, DJs, der Next Gen ihre musikalische Sprache? Wie erlernen sie technische Skills? Wo erlernen VeranstalterInnen das Know-how? Welche Werte definieren ihren Style? Ist es wichtig oder wenigstens cool, dank der sozialen Medien stetig im Scheinwerferlicht zu stehen? Und sorry, aber kennst Techno? Womöglich, gar wahrscheinlich, sind das aber alles total bekloppte, sprich cringe Fragen von nostalgischen alten Säcken, die ganz, ganz, ganz offensichtlich keine Ahnung mehr davon haben, was heute da draußen im Disco-Dschungel abgeht. Damit sind vor allem wir zwei gemeint, mit diesen alten Säcken. Danke. Ja, du auch ein bisschen, Alex. Wir zwei, habe ich gesagt. Du, die kann ich extra nicht dazu. Nein, stimmt nicht. Also, solche und ähnliche Themen werden heute Abend an der bereits fünften Runde von der Oral History-Reihe Zürich Calling mit diesen wichtigen und richtigen Gästen diskutiert. Dass sie wichtig und richtig sind, beweise ich euch nachher, beweisen, indem ich sie vorstelle. Zuerst aber ein herzliches Dankeschön, dass ihr an dem Mitte Märzabend, wo es nicht wirklich freundliches Wetter ist, all da angefunden habt. Das freut uns sehr. Es ist zwar nicht der Publikumsrekord heute Abend, aber wir sind näher dran. Danke vielmals. Das Gespräch läuft so ab. Dass ich mache Gesprächsleitung und Arnold, der mit dem Romano Zerbini die ganze immer bis jetzt mein Sidekick fungiert. Und wenn ich den Faden verliere, und zwar als mein unbarmherziger Sidekick, also er wird dann wirklich die ganz bösen Nachfragen stellen, wenn ihm die Antworten nicht passen, einfach wenn ich den Faden verliere. Wir werden plus minus eine Stunde reden zusammen und durcheinander, miteinander, gegeneinander und dann ist das Plenum, ich habe gefragt, also ich hoffe, gibt es wieder ein Mikrofon dafür? Sonst gebe ich euch dann, ja, wenn wir so wenig sind, können wir es zwar auch ohne Mikrofon machen, das ist schon gut. Wichtig, für die, die das erste Mal da sind, die Idee von dieser Gesprächsrunde ist nicht, dass man so ein grosses Bild von der heutigen Ausgangsszene bekommt, es geht mehr so ein Gefühl dafür überzukommen. Wie ist es heute? Was bewegt die Leute? Was ist gut, was ist vielleicht auch weniger gut? Das ist so ein bisschen die Idee. Und wenn ich sage von der heutigen Zeit, also wir reden von der, heute Abend ein über 2010er Jahre, späte 2010er Jahre und dann vor allem wirklich über 2020er Jahre. Also darum auch die zwei jüngeren Herren. Ist nicht frech, oder, wenn ich das so sage. Nein, sie sind gar nicht so jung. Aber sie sind im Vergleich zu uns alten Säcken einfach sind sie jung. Darum, Entschuldigung, ich sage es nicht mehr, Alex. Also, wir kommen zu der Vorstellungsrunde, spektakuläre Runde heute. Ich fange an mit der Isi von Walderskirchen. Die Isi ist Bernerin. Sofort korrigieren, wenn etwas nicht stimmt. Sie ist Bernerin, lebt aber schon ein Zeitchen in Zürich. Sie hat sich ihrer Jugend sogar mal im Moskauer Underground bewegt, was aber weniger mit ihr direkt, sondern mit ihren Eltern voran zu tun hat. Genau, das muss lange als Information. Seit 2019 ist sie Chefin vom Clubbüro in der Rhizome Festival mitorganisiert und auf der Website zu dem Rhizome Festival, das ist wirklich ein Meilenstein in der Zürcher Musik- und Veranstaltungsgeschichte. Auf der Webseite heisst es: Rhizom ist ein transdisziplinäres Festival, hervorgegangen aus dem Wasem-Kollektiv, das sich zu Einzigartigkeit, Charakter, Innovation, Leidenschaft und DIY-Spirit, also Do-It-Yourself-Spirit. Das ist ganz wichtig, weil das hat wirklich eine neue Qualität ins Nachtleben von Zürich zurückgebracht. Zudem ist diese Kommissionsmitglied in der städtischen Musikförderstelle Popkredit. Also wenn ihr gute Musik macht, sie wäre eine Ansprechperson. Wobei sie kann dort nicht allein entscheiden. Also vielleicht ist
aber ich berate gerne.
Genau, Beratung macht sie, super. Und sie wird einerseits wegen ihrem Jus-Studium, aber vor allem auch wegen ihrem unnachgiebigen Einsatz gegen Missstände im Kampf gegen verkrustete Strukturen immer wieder auch als Anwältin des Schweizer Nachtlebens bezeichnet. Ich glaube, dass wir haben den Applaus schon gegeben, darum sparen wir uns die zweite Applausrunde. Für später. Dann der nicht alte Sack Alex. Ich tue die. Ist es gut, dass ich mit dir, weil du hast den längsten Text, darum muss ich dich jetzt bringen.
Danke für die Einleitung.
Der Alex hat früher einmal für das Kultmagazin geschrieben, wo er laut eigenen Angaben aber gar nie eine grosse Rolle gespielt hat. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber das ist egal. Dafür sind wir uns einig, dass der Alex mit seiner Kolumne, wo die Protagonistin, das ist, was er in dieser Kolumne veranstaltet hat, ist kultiger gewesen als das, was er im Kult je geschrieben hat. Da sind wir uns einig, oder? Die weiße Kolumne, die ist...
Die kennen die nicht, die ist 20 Jahre her.
Das ist ein Meilenstein, Alex.
Ja, aber es ist
20. Es ist egal. Heute Abend Steine sind Meilenstein. Gut, also wir sehen, wir sind uns jetzt schon uneinig. Das kommt sicher gut heute Abend. Wichtig ist aber vor allem, und das ist jetzt wirklich wichtig, der Alex war 10 Jahre Tagi-Kolumnist für den Bereich Nachtleben. Er hat zu den Glanzzeiten von 20 Minuten, die hat es offenbar wirklich mal gegeben, Das ist seine Einschätzung, 20 Minuten Glanzzeit hat er in der Rubrik Night Fever und Chill Out hat er das Nachtleben besprochen. Und, nein, das muss jetzt sein. Und in den 90er Jahren hat er für das Forecast geschrieben, das wissen wahrscheinlich auch nicht mehr alle, was das ist, aber das ist auch ein wichtiges, oder Nöldi?
Ja, das war ein monatliches Magazin über Partys, aber auch Mode und diverse Sachen.
Genau. Und Sputnik hat ja da einen Abend gehabt, oder? Also von dort her... 20 Minuten habe ich auch nicht gesagt, das ist wichtig. Also, kurz und gut, es hat niemand in dieser Stadt so viel über das Nachtleben berichtet wie der Alex Flach. Abgesehen davon war er in den 90er Jahren mal kurz Türsteher im Gothic Club. Wieder gemäss eigenen Angaben sei der schlechteste Security, den Zürich ever gesehen hat. Das kann ich nicht beurteilen. Also gut. Zudem macht er Medien- und Promenarbeit für wichtige Schweizer Nachtclubs, unter anderem Hive, Fridas Büx und der Kinker in Basel, wo offenbar sogar Zürcher hinpilgert.
Ja, im Moment, ja.
Gut, das ist eine Auszeichnung. Dann hat er Tonhalle Leid. Das ist wirklich sehr eine wichtige Veranstaltung. Du schnell sagen, was Tonhalle Leid ist, weil das wissen auch nicht alle. Das ist, was ist die Idee dahinter?
Und zwar ist es ein Hybrid in Zürich.
Genau, wie?
Ist ein Hybrid. Und zwar hat der ehemalige Chefdirigent vom Tonhallenorchester Zürich, der David Zinnmann, hat probiert, auf die Weise. Er war vorhin der Chefdirigent von der Boston Symphony. Und dort hat er Concerts for Young People gemacht. Und dann einfach gesagt, hey, ist eigentlich genau der gleiche Scheiß, wo wir alle. Und dann hat der David Zinnmann dann halt die Idee gehabt, dass man einen Hybrid macht. Also zuerst eine Stunde lang klassisches Konzert im grossen Tonhallensaal und nachher im Foyer und im Vestibül elektronische Musik. Und das ist der Freitag jetzt und das machen wir jetzt seit 23 Jahren.
Sehr cool, genau. Ja. Das ist wirklich eine wichtige Veranstaltung.
Jedes Mal immer ausverkauft gewesen, 2000 Leute seit 23 Jahren.
Respekt, kann man nur sagen, genau. Und wenn es Verleger im Raum hat, der Alex sucht offenbar einen Verlag für seinen ersten Roman. Was? Hey, sorry, das hast du durchgegeben. Also, gut, also. Somit.
Für mich auf Facebook spionieren.
Das hast du durchgegeben. Fertig. Also, wir kommen.
Ich suche einen Roman. Einen Verlag.
Wir kommen zu der schreibt, hat schon immer geschrieben, oder seit langer Zeit, über Musik, über DJ-Kultur, Musik, also nerdige Musikkram auch, aber auch über das Musikgeschäft. Er hat 2014 ein sehr tolles Online-Magazin 45rpm.ch mitgegründet. Das war wirklich so ein bisschen eine Plattform, wo man einfach über Musik neue Sachen, wo die Musikberichterstattung so ein bisschen im Tal war, haben sie, das kann man schon sagen, so ein bisschen wieder so reanimiert, wiederbelebt und zwar sehr, sehr gut gemacht. Würdest du dem widersprechen? Nicht, oder? Gut.
Wir haben das halt damals gar nicht uns überlegt. Wir haben einfach,
gemacht. Genau, und das, um das geht es ja, dass man einfach macht. Das ist überhaupt so ein bisschen der Geist, auch wo wir, darum sind wir heute Abend auch hier zusammengekommen. Dominik ist unter anderem auch DJ und Plattenboss. Sein Label Action Discs. Willst du sagen, was musikalisch das dort für eine Farbe hat?
Also auf dem Label passiert ganz ein Haufen. Es bewegt sich zwischen elektronischem Post-Punk bis House und Techno.
Okay.
Gut. Und alles dazwischen.
Gut. Du selber legst aber eher düsteren Dark Disco auf. Oder hast du das? Oder ist das immer noch so?
Je nach Situation.
Je nach Situation. Auf jeden Fall hat er schon mal am Montreux Jazz Festival spielen. Und will ja allen Applaus bekommen bis jetzt. Gut. Und er ist wirklich ein guter Musikjournalist. Er hat unter anderem immer wieder auch bis vor einem Jahr, glaube ich, auf zürich.ch heikle und wichtige Themen von der Clubkultur angesprochen. In seinem Meinungstext unter anderem ist auch das Thema gewesen, hat geheißen Selbstausbeutung und Prekariat DJs im Jahr nach Corona. Das ist ein toller Text, den ich euch empfehle, zum Lesen. Er ist ein Protégé vom Calabrese, vom Zukunftsmitbetreiber. Calabrese kennt man auch als Mastermind vom Rumpelorchester und von der Rumpelmusik. Und dort hat der Kai schon diverse Singles produziert. Das stimmt. Gut. Er ist auch Resident DJ der Zukunft, Kascheme und im Club Stereo. Hat zwei eigene Labels, Hekaya und World of Dreams. Und mit denen betreibt er Clubnacht. Auch in diesen...
Ja, also in der Zucki mit Hekaya und im Kascheme auch mit Hekaya.
Sehr gut. Du hast ein Instrument dabei, was ist es?
Ein Bass.
Bass, genau. Also er ist auch wirklich nicht nur DJ, sondern Instrumentalist, also ein Musiker. Das ist immer in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Wo alle mit der App ein bisschen Musik machen. Der Blumfunk hat das ganze DJ-Booking gemacht und ich würde sagen...
Mit dem Oli Scottoni zusammen.
Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Der Oli Scottoni macht das schon lange. Du hast es jetzt das erste Mal gemacht. Also,
vor allem ist er der, der House mit afrikanischer
Prägung auf Zürich gemacht. Auch das. Ja, gut, das würde Philipp Meyer wahrscheinlich auch behaupten, dass er gemacht hat. Aber ist jetzt egal. Genau. Aber auf jeden Fall, genau, Rumpfunk-Programm. Kajak hat einen Applaus bekommen, auch für das. Gut, und jetzt machen wir es wie immer, dass der Nöldi losleitet, dass ich schnell etwas trinken kann mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist bei uns ein standardisiert.
Ja, voilà. Wie sind ihr auf die Elektronik gekommen? Also wie habt ihr das entdeckt?
Ihr seid gefragt, nicht ich.
Ja.
Das Gespräch fängt jetzt an. Bang.
Piep. Bei mir war es Radio. Ich habe... Also Radio und Internet. Ich weiß nicht, aus welchem Grund anfangen BBC zu hören. Die haben mal meinen ersten Computer. Und dort ist sehr viel elektronische Musik gelaufen. Also so Animes dann kennengelernt, nachdem ich eigentlich so eher so Indie-Rock gehört habe.
Wann war das? Also also 20
Jahre? Irgendwo zwischen 10 und
10. Also. Also doch im jungen Alter?
Ja.
Okay.
Und ich habe immer eigentlich so eine P-Funk-Seele gehabt, sie mich wohlgefühlt. Und ich bin auch mal mit ein paar Freundinnen, die nicht aus dieser Szene sind, in ein Auto gestiegen, jetzt Oxa nach Zürich, und habe dort ein Ecstasy genommen. Und es ist mir mega eingefahren. der Sound, aber vor allem das Ganze drumherum. Und die Wöhle hat man dann dort behalten und das Interesse für wirklich für den Sound ist dann später gekommen.
Ab was
mir war? Ab 95.
Einstieg, also dein First Contact mit techno-elektronischer Musik, das ist ein bisschen, also so gut, wie du dich magst erinnern noch. Wie ist sicher
also, ich bin ein Landei und dann meine erste Wohnung mit 20. Als ich auf Zürich kam, war ich in WG und ich habe niemanden kennt in Zürich, aber in dieser WG hat der Yves Spink gewohnt, der Mas Ricardo, der dort einen Sensor gemacht hat, Grodonia und wer auch so ein bisschen duldig war, da drin, irgendwie, wie hat der geheißen, der Steven von Tres Kilos, wo er Freddy Müller gehört hat, wo es Kaufleute zufälligerweise auch gehört hat. Ja, und das wäre es dann für mich für die nächsten 30 Jahre.
Gut, sehr gut.
Kai? Und ich mit 18, 2016 oder so, dann das erste Mal in den Ausgang gegangen, das Kaufleute.
Der erste und Ausgang war wirklich im Kaufleuten.
Was ist dort gelaufen?
Das Mainstream-Radio-Zeug, was gerade war. Elektronisch. Und dann nachher durch meinen Coiffeur, den Stefan Göckpass, hat mich dann wie in die eher Underground-Kultur ein bisschen mehr eingeführt.
Oder? Also finde ich, das ist grossartig. Aber dann, wie ist es dann weitergegangen?
Dann zuerst mal ins Hive. Und dann einfach, also einfach immer mehr den Bezug zur elektronischen Musik gefunden.
Du hast aber eben der typische Konsument gewesen, rein, also Partygast. Ja. Und wie bist du denn darauf gekommen, dass du das selber, weil ich meine, eben, das ist jetzt noch nicht so lange her und du bist jetzt Resident DJ an einem grossen Ort. Also wie ist der Sprung dann einfach vom Konsument zum Produzent oder zum
Also die Musik hat schon immer sehr eine grosse Bedeutung gehabt, schon seit klein. Aber es ist sehr natürlich dann entstanden. Also mit 21 hatte ich ein Umfeld, wo auch Leute aufgelegt haben und so.
Okay.
Dann ist es so einfach entstanden.
Gut. Auflegen ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort. Wir haben vor zwei Wochen hier eine Runde gehabt, wo unter anderem der Alex Dallas da war. Und es ist am Schluss ist so ein bisschen darum gegangen, was ist heute eigentlich noch wichtig bei den DJs. Also was ist ein guter DJ, wenn er vor allem gut mixen kann? Wichtig, dass er einen guten Instagram-Account oder Social-Media-Auftritt generell hat. Und der Alex hat das wirklich ein bisschen, gell, Nöldi, hat das ein bisschen gesagt, also das ist mindestens so wichtig, der Social-Media-Auftritt für das Booking, wie ob du gut bist im Mixen. Oder? Die Frage ist jetzt ein bisschen in die Runde, wie erlebt ihr das? Also, weil es kann ja dann wäre immer, genau. Also würdet ihr das bestätigen oder würdet ihr das in Abrede stellen?
Also mir denke ich, die soziale Komponente ist immer schon sehr wichtig gewesen, wer man kennt und wie man sich bemerkbar macht. Und heute passiert das über Social Media. Und für mich, wenn ich jetzt in einem Club oder an einem Festival jemanden buche, buche ich jemanden garantiert nicht wegen seinem Insta-Account, sondern wegen der Musik und wegen dem Charisma, wegen der Fähigkeit, irgendwie so durch so eine Nacht zu leiten oder so eine Nacht mitzugestalten.
Okay. Du hast etwas wollen sagen, Alex, vorher. Es läuft immer.
Ich finde, man muss halt unterscheiden, wenn es nur um die technischen Skills geht. Das hat mir der Sammy Jackson von einem Trainer hat mir gesagt, das kann ich dir in einem Tag oder in einem halben Tag beibringen. Und was glaubt Alex Dallas sogar gesagt hat, oder irgendwie in einem Interview oder so, dass die wahre Kunst vom DJ sei Musikauswahl. Und dort muss ich dann halt irgendwie auch sagen, ein guter Geschmack ist keine Kunst. Einen guten Geschmack hast du oder hast halt nicht. Und ich finde, dort muss man schon stark unterscheiden zwischen Produzent,
ja,
Musiker und DJ.
Es ist einfach ein
ich muss jetzt
so
nicht Jukebox sagen, aber...
Nein, ich weiss. Es war ein bisschen so, ich weiss nicht mehr, Alex hat ein Beispiel genannt vom DJ, wo du, oder du hast es sogar gesagt, wo einer, der früher wirklich in Zürich, und der spielt, ja, der wäre immer noch cool, aber der wird nicht mehr gebucht, weil er einfach gar kein Social-Media-Profil hat, oder? Das ist mehr, so ist, glaube ich, das Thema so ein bisschen
ins Rohr gekommen, oder? Du kannst noch so gut sein, wenn du nicht weißt, und das hat auch der Picasso hat das schon gewusst, wenn du nicht weißt, wie du dich vermarktest, dann kannst du noch so gut sein, es bringt nichts. Und das ist nicht das Phänomen, das jetzt gerade stattfindet mit Social Media. Oder? Also wenn du Salvador Dali anschaust mit seinem Schnauz und seiner Medienpräsenz, auch die Leute haben das aus dem FF wirklich drin gehabt, dass sie haben gewusst. Ich kann nur so gut sein, wenn ich nicht weiss, wenn ich mich vermarkte. Und nur Kanäle sind neu. Und das heisst genau. Nicht...
Aber das Thema war schon so, also, weißt, also, dass die Leute, dann, wo er gemeint hat, die auflegen, wirklich nicht mehr besonders gut sind, sondern dass sie einfach ihre Vermarktung ist Beispiel,
ja.
Oder?
Ja, es gibt natürlich eben DJs, die wirklich wo Influencer sind, wie Stella Bossi, also wo gar nicht vom DJ-Handwerk her jetzt nicht die Beste ist, aber sie hat viel mehr Erfolg als Ellen Alien, die schon seit 30 Jahren dabei ist.
Sorry,
einfach weil sie sich
Arnold, das ist nicht Neues.
Clips macht und sich so vermarktet. Ja.
Mich würde es mega interessieren, was DJ-Personen da dazu ja. sagen.
Der Dominik,
Next Gen.
Genau, nein, ich will noch einen Satz vorlesen, wo der Dominik bei einem seiner Texte geschrieben hat. Ich glaube, es war das letzte Jahr. Wenn nur noch Influencer-DJs in unseren Club spielen, weil sie den Laden voll machen und bei Nischen-Acts keiner mehr kommt. Das war seine Frage, die er im Artikel formuliert hat. Wie sehen die das selber? Eben, diese hat gefragt, wir würden gerne eure Statements zu dieser Eingangsfrage.
Kiddos. Seit ich das geschrieben habe, habe ich schon viel wieder über das reflektiert und was ich angefangen habe zu machen, ist in meinem Kopf Sachen trennen und mega oft geht in so Gesprächen vergessen, es gibt eine kommerzielle Seite vom Auflegen und es gibt eine nicht kommerzielle Seite vom Auflegen und recht oft, wenn man die vermischt, dann kommen nicht so viele schlaue Sachen raus. Oder dann heisst es, ja, die Influencer-DJ, die kann gar nichts, dafür werde ich nicht gebucht. Aber wenn du jetzt irgendwie Topmodel, Mann, Frau oder was auch immer buchst zum Auflegen, dann buchst du die Person nicht wegen dem Auflegen, sondern wegen der Person. Aber das hat nichts mit dem zu tun, abzugrenzen und zu sagen, hey, das bin ich ja gar nicht, betrifft mich gar nicht, ich fokussiere mich auf mein Auflegen, auf meine Kunst in dem Ganzen. Okay. Was in dem Satz, den du vorgelesen hast, drinnen steckt, ist Kritik an etablierten Clubs, die sich immer noch Tags wie Underground aneignen oder irgendwo anschreiben. Aber dann eben die, nennen wir es Influencer-DJs, buchen.
Okay.
Oder dann komme ich als Akteur ein Problem über, weil mir sozusagen Platz weggenommen wird. Und dann komme ich in einen Konflikt mit der Situation.
Okay. Kai?
Also ich finde es alles schon super, was gesagt worden ist. Ich habe nur, wenn ich auflegen gegangen, merke ich gemerkt, um zu sagen, dass ich selber in der Hand habe, wie viele Leute das denn kommen. Und,
inwiefern?
Einfach, dass ich muss schauen, dass die Musik, die ich spiele, für die stehe ich und dann muss ich auch die Leute überzeugen, dass sie für das kommen sollen.
Aber eben musikalisch, nicht über irgendwelche...
Nein, aber ein guter DJ ist jemand, der den Raum richtig gut lesen kann. Und in meinem Raum werden die Leute kommen, die vielleicht offener sind für die Musik, die ich liebe. Und andere.
Okay.
Aber eben, du musst sie auch quasi mit Werbung machen, oder, dass die Leute Werbung kommen. Oder?
Ich mache
es kannst nicht ohne Werbung gehen.
Es geht nicht ohne Werbung. Ich mache es einfach eher mit WhatsApp. Aber
ich will zu dem noch anschliessen. Ein Satz vorlesen, den Alex geschrieben hat, ein paar Jahre vorher, wo in eine sehr ähnliche Richtung gegangen ist. Er hat geschrieben, sie und gemeint sind die Partygängerinnen, sie bauen ihre Ausgeplanung nicht auf musikalische Bildung, sondern auf Empfehlung und auf Herdentrieb. Wenn nur die Hälfte der Leute, die von sich behaupten, wegen der Musik auszugehen, dies auch tatsächlich tun würde, das hätte ich von dir gestanden. Und ich meine, das ist ja... Nein, aber es ist eigentlich eine Bestandsaufnahme, wo der Dominik wirklich Jahre später nochmal gleich gemacht hat. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr du das geschrieben hast, aber es ist wirklich
die elektronische,
eine andere Zeit.
Ich mag mich erinnern. Aber,
okay.
Aber ich muss das schon ein bisschen relativieren. Es ist wirklich nicht nur die elektronische Musik, die so funktioniert. Es ist auch der Rock, der so funktioniert. Früher der Jazz hat genau so funktioniert. Irgendwie, wenn du das Gefühl hast, du kommst ohne Marketing durch oder du kannst deine Karriere ohne jegliche Form von Marketing. Ich will jetzt nur mit meiner Musik überzeugen. Ja, zu 99% wirst du scheitern. Und vor allem in der heutigen Zeit, wo alles so schnell ist, wo man nicht mehr liest, wo man nur noch scrollt, wo du nicht kannst davon ausgehen kannst, dass sich noch irgendjemand in das einliest, was du machst. Wenn du da nicht kapierst, dass du dich auch musst können vermarkten musst, um wirklich erfolgreich zu sein. Und ich finde, es ist ja nichts dabei. Also, wenn du zum Beispiel sagst, eben die sich die Marke Underground verleihen und dann halt eben ein Stella Bossi, ich weiss, Platz wegnehmen, so die Abgrenzung Underground, Mainstream, mit der kämpfe ich seit 94, also seit ich dabei bin. Und auch dort muss ich sagen, irgendwie, was ich halt auch schon viel erlebt habe, ist zum Beispiel wie bei den Bands wie Justice und Daft Punk auch, wo ja alle im Underground angefangen haben und dann halt Mainstream geworden sind, weil sie sich einfach auch zum Teil auch besser vermarktet haben. Aber vom Sound her sind sie eigentlich immer treu geblieben auch. Ihre Musik ist einfach erfolgreich geworden und dann hat es plötzlich gesagt, das ist kein Underground, das ist Mainstream.
Also das habe ich nicht in dem Sinn gemeint mit dem. Es ist mehr so wie die Orte wie Clubs, wenn man das als Beispiel verallgemeinert, die stehen ja für etwas. Und oft tendieren die Orte auch zum eben sagen, wir sind cool, wir sind underground, wir machen dies, wir machen das. Und das vermischt sich momentan mit dem Drang, müssen Leute zu bringen, also die Leute zu ziehen. Und dort der Underground-Shit, ich verallgemeinere bewusst. Aber gleichzeitig bucht man dann halt Leute, die gar nicht eigentlich aus dieser Kultur...
Schon ewig lang mit dem Hive und so. Wenn du das Hive anschaust, wo irgendwie eine Kapazität hat für 1000 Leute, wenn das Hive in New York wäre, könnten sie voll durch Underground subkulturell programmieren. Hä? Oder nur schon Berlin mit 4 Millionen. Das Hive kommt keine Subventionen über. Das ist ein Betrieb, wo man Mitarbeiter zahlen, wo man Steuern aber zahlen.
Das meine ich ja gar nicht. Mich geht es ja darum, ich sage, wenn du aber sagst,
Also mein Fazit kommt noch. Richtigen Underground in einer Gesellschaft, die ökonomisch funktioniert, schlussendlich gibt es gar nicht. Auch Zukunft ist ein ökonomischer Betrieb.
Also, aber ich finde es mega wichtig, dass wir auf den Moment, den der Dominik mega gut hat, herausformuliert eingehen. Irgendwie sind das Gastgewerbegesetz ist liberalisiert worden, das war gesehen. 97. Irgendwie ist es so, es gibt ein Nachtkonsumangebot, das in der Nacht stattfindet. Und es gibt schon noch Orte von der Clubkultur und dort gibt es wirtschaftlich orientierte, also, und es gibt subventionierte und es gibt autonome und irgendwie, ich glaube, es ist recht wichtig für die Diskussion, dass wir uns entscheiden, welche Richtung wir gehen können, weil sonst sind wir uns da nur so mit so irgendwie am Umschlagen.
Genau. Nein. Ja, nein, aber ich finde schon, und die meine ich immer ja, also weil man der Techno die Reihe auch, nein, aber auch so ein bisschen die Techno-Reihe aus dem Underground ausdenken überhaupt an, also das, oder? Ich meine, als ihr das konzipiert habt, den Abend, da sind ihr wirklich aus dem, wie ist Techno entstanden, das Do-it-yourself, wo man, ich habe mit Marco Repetto da ein Gespräch geführt, er ist Grauzone-Mitglied, er hat dort schon das, alles sich selber, das, wenn der Schiene befahren, finde ich, dass man nicht die ganze Zeit das hin und her, dann finde ich die Underground-Schiene oder die Autonomie oder eben so.
Gestalten die?
Ja, nein, so wie nie. Eben, ich meine, darum haben wir euch auch eingeladen, oder? Weil ihr seid ja nicht, oder? Also so verstehe ich es richtig, ihr seid nicht die Mainstream-Akteure.
Nein, aber wir spielen in Clubs, die kommerziell funktionieren. So, und wir sind diesen Regeln von kommerziell funktionierenden Club unterworfen. Genau. Das hast du angesprochen mit, du ziehst nicht so viele Leute an deiner, oder du sagst, dass du nicht so viele Leute ziehst, wenn du spielst. Und du musst damit umgehen und Wege finden, wie dass du dem entgegenwirken kannst, weil es Konsequenzen gibt für den Effekt. Die Konsequenz ist, dass du weniger gebucht wirst. Und das willst du ja nicht, weil du ja spielen willst. Vielleicht gibt es sogar noch eine weitere Abhängigkeit für dich finanziell, weil du darauf angewiesen bist, dass du regelmässig an die Gage kommst. Und wir bewegen uns total in einem kommerziellen Rahmen. Ja. Aber das gibt's in vielen Orten gar nicht. Vor allem nicht, wenn es kommerziell ist. Und das ist das, was ich am Anfang versuche zu sagen. das muss man amigs ein bisschen trennen im Denken, weil sonst fahren wir im Kreis, wie wir jetzt gerade
genau machen. Nein, ich finde auch das Thema, das ich am Anfang, also das, die, ich bin auf die Marketing-Schiene gegangen mit dem, wo ich gesagt habe, wie wichtig ist Social Media, ist es sogar wichtiger als können.